Herzlich willkommen bei Huf und Herz im Takt, dem Podcast für alle Basics rund ums Pferd und Reiten. Hier findest du wertvolle Tipps und Infos zu allen Themen, die ein Pferdemensch wissen sollte, sowie spannende Interviews zu verschiedenen Fragestellungen im Pferdebereich. Ich bin Greta Heine, Reitlehrerin und Pferdetrainerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg in der Pferdewelt zu begleiten. Ja, hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Huf und Herz im Takt. Heute wollen wir uns mal ein Thema anschauen, das ja schon fast ein bisschen als Modethema behandelt wird, würde ich mal fast sagen wollen. Einige unterschätzen es vielleicht aber auch. Für viele Pferde kann es nämlich riesig große Auswirkungen haben. Und zwar geht es um die sogenannte Trageerschöpfung. Warum ist dieses Thema denn so wichtig? Viele Pferde zeigen tatsächlich Symptome, die dann entweder falsch gedeutet oder übersehen werden. Und es beginnt auch meistens schleichend. Es ist jetzt nicht so, dass man von heute auf morgen in den Stall kommt dann und denkt, oh fuck, mein Pferd ist trageerschöpft, sondern das ist meist ein langer Prozess, sodass man das oft auch gar nicht erst wirklich erkennt und vielleicht erst ein Jahr später, wenn man sich vielleicht alte Fotos von vor ein, zwei Jahren anschaut, denkt, irgendwie sah mein Pferd da besser oder anders aus. Und ja, was genau es damit auf sich hat, das wollen wir heute einmal klären. Zum einen erstmal, was genau ist das denn überhaupt? Vielleicht hast du das Wort schon mal gehört. Wie gesagt, es ist auch ziemlich in aller Munde. Vielleicht hast du aber auch ein Synonym davon gehört, wird auch gerne mal als Trageschwäche oder Trageermüdung betitelt, als Topline-Syndrom oder auch als myofasziale Dysfunktion. Ich glaube, das ist so das Neueste aktuell. Ist eigentlich auch total egal, wie wir es nennen. Gemeint ist damit immer eine schwache oder auch nicht funktionale Rumpftragemuskulatur. Also der Rumpf ist ja vor allem der Brustkorb des Pferdes und den gilt es ja immer quasi beim Reiten anzuheben. Wir sagen ja oft umgangssprachlich beim Reiten, das Pferd soll den Rücken anheben. Den Rücken an und für sich alleine kann es ja nicht anheben, ohne dass auch der gesamte Brustkorb mitkommt, also der gesamte Rumpf, weil der ja an der Wirbelsäule, also am Rücken, dranhängt. Warum ist das denn aber so wichtig, dass unser Pferd den Rücken anhebt oder eben auch den Brustkorb? Und anheben ist, wie gesagt, jetzt eigentlich auch nur ein anderes Wort für tragen. Das ist wichtig, weil wir beim Pferd eine Besonderheit haben. Wir haben kein Schlüsselbein. Das heißt, wir haben keine knöcherne Verbindung des Rumpfes, den man übrigens auch Thorax nennt, zu den Vorderbeinen. Der Rumpf ist nur in der sogenannten thorakalen, von Thorax, Muskelschlinge aufgehängt. Bei dir als Mensch, wenn du jetzt auf vier Beinen gehen würdest, also auch auf deinen Händen laufen würdest, würde dein Schlüsselbein, das ist unsere Verbindungsstelle vom Brustkorb zum Arm, würde deinen Brustkorb quasi vorm Absacken schützen. Das Pferd hat das allerdings nicht. Und das ist auch gut, dass das Pferd das nicht hat, denn der Rumpftrageapparat fungiert quasi auch als Stoßdämpfer. Wenn du dir mal überlegst, wie hoch Pferde springen können und was beim Pferd ja auch für ein Gewicht auf den Beinen lastet. Ich weiß gar nicht, wo der Weltrekord liegt, aber auf jeden Fall bei einer Höhe von irgendwie über 2 Metern. Das, was das Pferd hochspringt, muss es ja auch wieder landen. Und beim Schlüsselbein könnte es tatsächlich sein, dass das diese Belastung gar nicht aushält. Deswegen ist es ganz gut, dass der Rumpf halt eben nur in dieser Muskelschlinge aufgehangen ist. Besteht aus verschiedenen Muskeln. Die brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht alle unbedingt aufzählen. Wichtig ist einfach nur, bei einer Trageerschöpfung funktioniert diese Schlinge, die man auch Rumpftrageapparat nennen kann, nicht mehr. Was genau funktioniert denn da aber nicht mehr? Also, der Rumpftrageapparat ist tatsächlich der größte Stoßdämpfer im Körper deines Pferdes, wie in dem Beispiel mit dem Springen eben gerade schon gesagt. Er sorgt auch eben dafür, dass der Rumpf stabilisiert und angehoben werden kann und stellt somit ja dann auch die Tragfähigkeit sicher. Und wir haben auch einen Schutz der distalen, also unteren Strukturen, einen Stoßdämpfer für die Fesselgelenke, Beugesehnen, Fesselträger und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Pferd gesehen hast, was im Galopp sogar vorne durchtrittig ist in den Fesselgelenken. Da können wir eigentlich immer davon ausgehen, dass die Pferde ja entweder wirklich extremst weiches Bindegewebe haben oder der Rumpftrageapparat halt eben auch nicht mehr seiner Funktion nachkommt. Denn wir können uns das so ein bisschen vorstellen, wenn halt dieser Stoßdämpfer oben nicht mehr funktioniert, muss den Job ja irgendein anderes Gelenk, irgendeine andere Struktur übernehmen. Und das Ellbogengelenk und das Vorderfußwurzelgelenk beim Pferd sind relativ stabil, aber die Fessel, die kann natürlich nach hinten, unten sehr stark federn und deswegen übernimmt die dann meistens den Job, wodurch wir dann auch relativ schnell solche Geschichten wie Fesselträgerschäden und solche Geschichten bekommen. Und eine weitere letzte Funktion des Rumpftrageapparates ist noch, dass der Rücken eben oben und die Dornfortsätze auseinandergehalten werden. Also auch sowas wie Kissing Spines kann, muss nicht, aber kann eine Folge von einem, ja, nicht mehr funktionierenden Rumpftrageapparat, von einer Trageerschöpfung sein. Wichtig ist jetzt natürlich auch noch nach den Ursachen zu schauen. Trageerschöpfung ist ein bisschen blödes Wort, finde ich, weil das oft impliziert, dass das Pferd halt eben vom Tragen irgendwie müde geworden ist. Und da denkt man natürlich erstmal an den Reiter oder die Reiterin. Gemeint ist damit aber, dass das Pferd eben quasi auch schon vom Tragen des eigenen Rumpfes erschöpft ist. Da finde ich tatsächlich dann andere Bezeichnungen besser, weil, ja, wie gesagt, mit diesem Tragen, es führt einfach zu Verwirrung, also diese myofasziale Dysfunktion oder auch Topline-Syndrom finde ich eigentlich ganz gut. Klingt ein bisschen medizinischer und nicht mehr so nach, naja, es ist ein bisschen schwach, ein bisschen müde, erholt sich 3 Tage und dann ist es wieder fit, sondern die beiden Begriffe, finde ich, zeigen ein bisschen besser, dass wir halt ja da wirklich auch mit verschiedenen Problematiken zu kämpfen haben. So, dazu nochmal ganz kurz. Jetzt wollten wir aber an die Ursachen gehen und können tatsächlich auch, ich sag mal, ein bisschen im Pferd schon angelegt sein. Wenn ich zum Beispiel ein sehr extrem hypermobiles Pferd habe, also ein Pferd mit einer sehr hohen Beweglichkeit, wenn die Gelenke und Bänder, Sehnen, wenn sich das alles in alle möglichen Richtungen biegen lässt, bewegen lässt, dann habe ich natürlich auch innerhalb dieses Rumpftrageapparats eine viel größere Beweglichkeit und dann kann der natürlich auch viel schneller irgendwo, ich sag jetzt mal, kaputt gehen. Auch Exterieurmängel, das Wort mag ich auch nicht so gerne, weil das halt ja irgendwie immer impliziert, dass das Pferd irgendwie einen Mangel, einen Fehler hat, aber wird halt nun mal so genannt, können da eine Rolle spielen, wenn wir uns jetzt mal überlegen, dass wir vielleicht einfach eine relativ unpassende Anpaarung von einem Hengst und einer Stute haben, wo dann einfach ein Fohlen bei rauskommt, was vielleicht einen viel zu großen, schweren Kopf-Halsbereich zu einem eher, ja, grazilen kleinen Körper irgendwie hat oder der Rumpf ist irgendwie mega riesig und dann haben wir aber die Hinterhand vom, ich sag mal, wenn wir jetzt den Rumpf vom Kaltblut und die Hinterhand vom Vollblut, irgendwie solche, ich sag jetzt mal, Extreme, die sind natürlich sehr selten, aber so à la Weideunfall oder so kann das ja durchaus mal passieren. Das muss ja auch nicht so dramatisch sein, aber das kann natürlich einfach sein, wie bei uns Menschen auch. Die einen kommen mit einem richtig guten Körperbau zur Welt, die anderen, ja, sind dann vielleicht nicht mit so ganz tollen Körperproportionen gesegnet. Das ist ja auch an und für sich nicht schlimm. Kann aber halt eben, wenn man dann nicht aufs Training achtet, sowohl beim Menschen als auch beim Pferd eben dazu führen, dass man schneller Probleme bekommt. Ist auch überhaupt kein Bodyshame oder sonst was, was ich hier mache, denn ich habe selber auch so einen Körper mit, also ich bin auch eher hypermobil und habe so ein paar Fehlstellungen, sage ich mal, von Geburt an. Also ich weiß genau, wovon ich rede. Ich muss zum Beispiel einfach viel Sport, viel Ausgleichssport machen, damit ich nicht, ja, schneller Schmerzen bekomme. Also das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Natürlich können aber auch jegliches an Schmerzen oder Krankheiten dazu führen, dass mein Pferd in eine Trageerschöpfung kommt, weil damit ja auch meist ein Rattenschwanz losgeht von, ich kann mein Pferd vielleicht nicht mehr so trainieren, wie ich das möchte, wenn es krank ist. Vielleicht habe ich ja auch irgendwie wirklich einen Unfall. Das Pferd ist in Stacheldraht getreten, hat sich eine riesen fette Fleischwunde am Bein zugezogen, wo vielleicht noch eine Sehne mit betroffen ist, muss ein halbes Jahr in der Box stehen. Natürlich habe ich dann einfach auch Muskelabbau, was ich halt eben auch im Rumpftrageapparat ja bemerkbar macht. Es werden ja nicht nur die großen Muskeln, die wir so von außen sehen können, abgebaut, sondern dann ja auch die Tragemuskulatur innen liegend im Pferd, sage ich mal. Aber auch was Krankheiten angeht, Magenprobleme sind ganz, ganz, ganz groß mit Trageerschöpfung verknüpft. Das hat jetzt viele Faktoren, die will ich jetzt hier nicht alle erläutern, aber man kann sich ein bisschen das selber so vorstellen. Wenn man selber mal richtig schlimm Magenschmerzen hatte, dann läuft man tatsächlich auch selber selber sehr verkrampft und das ist bei den Pferden auch so. Die können dann aus verschiedenen Gründen, wenn der Magen so schmerzt, auch eben Brustkorb nicht mehr anheben oder, also können sie vielleicht schon, aber es ist dann halt sehr schmerzhaft. Deswegen machen sie es nicht und wenn man dann halt die Magenprobleme nicht behandelt, dann kann das halt eben auch über längere Zeit da eben zu führen, dass sie immer mit sehr festgehaltenem Rücken laufen und es dann dadurch immer schlimmer wird. Die Zahngesundheit ist da auch ein Thema. Wenn wir uns überlegen, dass ja die wichtigsten Muskelketten, da komme ich später auch noch zu, am Kiefergelenk anfangen. Wenn die Pferde dann also schon Zahnprobleme haben, das Kiefergelenk vielleicht nur noch einseitig belasten, ne? Vielleicht auf der rechten Seite sind ganz viele scharfe Kanten, dann kaut das Pferd vermehrt sein Futter nur mit der linken Seite. Das heißt, da kriege ich auch schon Dysbalancen im Körper, dass die Kaumuskulatur links viel ausgeprägter als rechts, das Kiefergelenk links mehr belastet wird und so weiter und so fort. Und das zieht sich dann quasi einmal durchs Pferd nach hinten durch. Kennt wahrscheinlich auch jeder, der irgendwie stressbedingt nachts mit den Zähnen knirscht oder so. Da wacht man auch sehr gerne mal mit irgendwelchen Verspannungen im Nacken oder auch starken Kopfschmerzen oder sonst was auf. Auch hier kann ich leider aus Erfahrung sprechen. Genau. Ein weiteres Thema ist der Schlafmangel. Pferde müssen sich zum Schlafen wirklich hinlegen. Und wenn dein Pferd das nicht tun kann, ist es einfach tatsächlich dauerhaft eher erschöpft als andere Pferde. Es ist jetzt nicht so, dass während sie schlafen, während sie liegen, der Rumpf jetzt extremst entlastet wird oder so. Denn Pferde schlafen ja, also die wirkliche Tiefschlafphase ist ja beim Pferd wirklich nicht lange. Ich glaube so richtig 2 bis 3 Stunden pro Tag-Nacht-Zyklus, also so quasi auf 24 Stunden verteilt. Pferde schlafen ja auch nicht 2 Stunden am Stück durch, sondern immer mal wieder für ein paar Minuten und dann rappeln die sich ja schon wieder auf als Fluchttiere. Deswegen, das ist jetzt nicht so gedacht von wegen, das Pferd muss sich hinlegen, um den Rumpftrageapparat zu entlasten. Aber der Schlaf selber ist natürlich extrem wichtig, um insgesamt fit zu bleiben. Kennst du vielleicht auch, wenn du eine sehr stressige Arbeitswoche hattest und einfach wenig schläfst, weil du von morgens bis abends gefühlt wirklich nur am Arbeiten bist. Zu Hause musst du vielleicht noch schnell den Haushalt machen und dann fällst du um 12 ins Bett und musst um 5 schon wieder aufstehen. Und das machst du eine ganze Woche lang, dann merkst du auch schon, dass du sehr groggy bist. Und es gibt halt leider beim Pferd verschiedenste Problematiken, warum sie sich nicht mehr hinlegen. Dazu kann ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge machen. Das kann Stress in der Herde sein. Das kann sein, dass es einfach keine geeigneten Schlafplätze gibt, wo sich dein Pferd gerne hinlegen mag, dass ihm die Einstreu nicht passt, dass es vielleicht auch zu wenig Schlafplätze für alle Pferde gibt und so weiter und so fort. Da muss man also drauf achten. Übergewicht ist ein ganz, ganz großes Thema. Da hatte ich auch schon mal eine eigene Podcast-Folge zu gemacht. Die kannst du dir natürlich gerne auch noch einmal anhören. Und zwar ist das nämlich die Folge 7. Da gehe ich ganz stark darauf ein, was Übergewicht generell für Probleme bei deinem Pferd mit sich bringen kann. Aber eben auch die Trageerschöpfung ist da ein Part von. Denn klar, kannst du dir auch vorstellen, je mehr Gewicht nach unten zieht am Rumpf mit der Schwerkraft, desto schwerer ist es natürlich auch fürs Pferd, das nach oben hin zu stabilisieren. Und was man halt auch noch dazu nehmen muss, wo es dann langsam anfängt, ein bisschen natürlich zu werden, dass das Pferd trageerschöpft ist, ist ein hohes Alter oder auch eine damit einhergehende Bindegewebsschwäche. Brauchen wir uns auch nur in der Menschenwelt umschauen. Ein 90-jähriger Mann sieht nicht mehr so fit aus wie ein 20-jähriger oder eine 90-jährige Frau sieht auch nicht mehr so fit aus wie eine 20-jährige Frau. Also das ist ganz normal, dass die Pferde im Alter natürlich auch ein bisschen abbauen. Also bitte schaut euch jetzt nicht euren 35 Jahre alten Rentner an und denkt, oh Gott, der ist trageerschöpft, ich muss den jetzt, weiß ich nicht, 5-mal am Tag longieren oder so. Ab einem gewissen Alter ist das natürlich graduell gesehen auch normal. Was allerdings nicht normal ist, eine weitere Ursache, wenn wir eine schlechte Hufbearbeitung haben. Unser Pferd läuft und steht ja wirklich den ganzen Tag auf seinen 4 Füßen. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, können wir uns natürlich auch sehr gut vorstellen, wie schnell sich das nach oben fortsetzt. Andere Ursachen, an denen du zum Beispiel auch relativ schnell drehen kannst, ist zum Beispiel eine falsche Haltung. Brauchen wir uns auch nicht drüber unterhalten, glaube ich. Wenn dein Pferd 24/7 in der Box steht und du es nur zum Reiten oder generell fürs Training rausholst und es vielleicht mal eine Stunde pro Tag auf so einen handtuchgroßen Paddock darf, dass das Bewegungstier, Lauftier, Pferd dadurch körperliche Probleme bekommt. Ich hoffe, das ist mittlerweile bei allen Menschen, die Pferde halten, angekommen. Wenn nicht, dann kannst du das natürlich schnell ändern. Auch ein unpassender Sattel kann natürlich von oben extreme Druckspitzen und damit Schmerzen verursachen. Und das Pferd wird natürlich immer versuchen, diesen Schmerzen auszuweichen, zu entgehen, den Rücken und damit den Brustkorb ja eher nach unten wegzudrücken, sodass der Rumpfträger auch nicht mehr richtig arbeiten kann. Reiterliche Fehler brauchen wir uns auch nichts vormachen, wenn ich jetzt sehr schlecht sitze, schlecht einwirke und viele, viele Lektionen einfach falsch reite, dann ja, wird mein Pferd einfach nicht vernünftig trainiert. Das ist so, wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und alle Übungen irgendwie falsch ausführst, dann wird dir das natürlich auch nicht gut tun. Ein zu schnelles oder zu frühes Anreiten, wenn die Pferde noch nicht wirklich körperlich dazu in der Lage sind, also einfach Überforderung kann der Fall sein oder halt zu schnell, wenn sie dann einfach Sachen falsch verstehen. Auch ein zu schwerer oder zu großer Reiter. Ich weiß, das hören wir immer nicht so gerne. Aber zu schwer kannst du ja auch sein, wenn du eigentlich gärtenschlank bist, aber vielleicht 1,80 groß und du hast noch dein, weiß ich nicht, 1,40 Pony, was du halt, weiß ich nicht, mit 10 oder so zum Geburtstag geschenkt bekommen hast. Dann kann es natürlich sein, dass man irgendwann auch da sagen muss, du bist vielleicht schlank, aber proportional gesehen bist du trotzdem zu schwer und zu groß für dieses Pony und du solltest vielleicht dann langsam auf ein Großpferd umsteigen. Das kann natürlich noch mit ins Spiel kommen. Und Bewegungsmangel passt ja auch so ein bisschen zu dem, was ich anfangs gesagt habe, mit der falschen Haltung. Wenn die Pferde sich also zu wenig bewegen, zu viel rumstehen, kann der Rumpftrageapparat halt eben auch nicht funktionieren, denn der funktioniert am besten in der Bewegung. Trainingsfehler kommen dazu und natürlich auch Stress. Ich glaube, das ist relativ klar. Stress ist sowohl für die Psyche als auch für den Körper schädlich. Wissen wir auch vom Menschen und das geht unseren Pferden genauso. Und der kann sich natürlich dann eben auch in verspannter Muskulatur und damit einer nicht mehr gut arbeitenden Rumpftragemuskulatur äußern. Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wodurch sowas dann entsteht und was das überhaupt ist. Jetzt fragst du dich natürlich sicherlich, ja, alles schön und gut, aber wie erkenne ich denn, ob mein Pferd betroffen ist? Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig in einem Podcast darzustellen. Ich bemühe mich aber, das so gut wie möglich zu beschreiben. Und zwar gibt es natürlich körperliche Symptome, wie zum Beispiel einen ausgeprägten Unterhals, dass die Schulter angeklemmt aussieht, gerade auch in der Bewegung, dass die Bewegungen sehr hölzern wirken. Der sogenannte Musculus serratus ist schwach ausgebildet. Das ist ein ganz wichtiger Muskel, der zum Rumpftrageapparat gehört. Google den gerne mal für die genaue Lage im Pferd. Das kann man jetzt, wie gesagt, in einem Podcast ohne Bilder nur sehr schwer beschreiben, wo der liegt. Was man sich aber besser vorstellen kann, auch ohne Bilder, dass das Brustbein vorne beim Pferd hervorsteht. Bisschen wie gefühlt so eine Galionsfigur bei einem Schiff. Dass wir eine rückständige Vorhand haben. Die Vorderbeine stehen also nicht mehr gerade unter dem Körper, sondern sind so nach hinten verschoben. Wir haben dann oft auch einen ausgeprägten Trizeps. Das ist der Muskel, der beim Pferd so am Ellbogen ein bisschen darüber liegt, wo sich ganz viele Leute oft freuen, so, oh, mein Pferd hat ja richtig toll Muskulatur. Guck mal hier dieses Muskelpäckchen an. Ja, wenn aber nur dort die Muskulatur vorhanden ist, ist das kein so gutes Zeichen. Meistens geht das nämlich auch einher mit einer eher wenig bemuskelten Hinterhand, wenn die Pferde quasi statt von hinten über die Hintern zu schieben, sich eher vorne mit der Vorhand ziehen. Dann haben wir oft auch durch die Verspannungen eine ausgeprägte Hosenmuskulatur und Veränderungen im Lenden- und Kruppenbereich. Das kann davon Dellen zu Löchern, zu Huckeln, zu sonst was führen. Und wir haben dann oft auch eine abgesenkte Rückenlinie, dass man also, wenn man vom Widerrist, sage ich mal, eine waagerechte Linie ziehen würde, ja, je nach Rasse, je nach Pferd generell, schon irgendwie so eine aufrecht stehende Hand, so eine Handbreit da irgendwie Platz hat zum Rest des Rückens. So sollte das natürlich nicht aussehen. Wir haben dann oft auch noch einen Achstieb. Hier müssen wir aber aufpassen, je nach Rasse kann der durchaus auch einfach rassetypisch sein. Also beim Araber, beim englischen Vollblut generell, bei sehr zierlichen, schlanken Pferdetypen kann der durchaus einfach rassetypisch normal sein und dann ist der auch sehr wenig bis fast gar nicht wegzutrainieren. Natürlich bei einem, weiß ich nicht, Kaltblüter, bei einem Schwarzwälder Fuchs oder so, die ja einfach generell schon sehr massige Pferde sind. Wenn ich da einen Achstieb feststelle, dann muss ich mich natürlich ein bisschen umgucken. Aber wenn du jetzt einen top trainierten englischen Vollblüter hast und denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich im Podcast gehört, Achstieb ist immer ein Zeichen für Trageerschöpfung. Wenn dein Pferd nur den Achstieb hat und sonst nichts, dann ist alles gut. Das kann ich vielleicht auch noch kurz sagen bei den Symptomen. Du solltest natürlich schauen, dass du nicht bei jedem kleinsten Symptom in Panik verfällst. Es sollten natürlich schon auch immer mehrere zutreffen, sage ich mal, damit man wirklich von einer Trageerschöpfung sprechen kann. Denn wie bei allem, kein Körper ist perfekt, ist bei uns Menschen ja genauso. Selbst der fitteste Sportler, wenn man den irgendwie ins CT oder Röntgen schickt, da würde man sicherlich auch irgendwelche, ich sag mal, Veränderungen finden, die jetzt nicht dem Ideal entsprechen. Aber ein Ideal ist ja auch immer nur ein Ideal. Das muss nichts mit der Realität zu tun haben. Solange es diesem Menschen gut geht und er keine Schmerzen hat, ist das ja völlig egal. Und so ist es beim Pferd auch. Wenn du jetzt ein, zwei Symptome aus meiner Liste hier bei deinem Pferd findest, ansonsten geht es dem aber gut, der läuft toll, der ist top in Schuss. Wie gesagt, nobody's perfect, das ist nicht schlimm. Nur wenn du jetzt gefühlt bei jedem, was ich gesagt habe, einmal abhaken konntest geistig, dann solltest du natürlich aufpassen. Es gibt natürlich noch ein paar weitere, das wollte ich aber nur kurz einmal einschieben. Ich versuche mich auch ein bisschen zu beeilen. Und zwar haben die meisten Pferde dann auch oft noch ein Schmerzgesicht. Wir haben oft auch ein sehr bauchiges Aussehen, selbst wenn die Pferde nicht zu dick sind. Also leider sind ja viele Pferde zu dick, aber ich sehe es auch ganz oft, dass man Pferde hat, wo man tatsächlich schon die Rippen sehen kann, wo man also weiß, okay, hier ist definitiv kein extrem hoher Körperfettanteil, dass die Pferde aber trotzdem irgendwie bauchig aussehen, so als wenn wir eine tragende Stute vor uns hätten. Und das ist dann natürlich auch nicht mehr normal. Herausstehende Sitzbeinhöcker, diese Knochen hinten in der Hinterhand, wenn die so nach hinten rausstehen, das ist meist auch kein gutes Zeichen. Eine stark abfallende Kruppe ist auch nicht so gut. Oder halt eben auch generell diese abgesenkte Rückenlinie. Wir haben natürlich dann auch oft noch psychische Symptome. Also die Pferde stolpern häufig, sie zeigen Stress. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil wir auch gesagt hatten, Stress kann auch eine Ursache sein. Da muss man natürlich manchmal ein bisschen differenzieren. Und dann merkst du vielleicht auch schon, dass das nicht immer so einfach ist bei dieser Geschichte. Weil natürlich kann dein Pferd durch Stress in eine Trageerschöpfung kommen. Die Trageerschöpfung selber macht dem Pferd aber auch Stress. Denn natürlich merkt das Pferd auch selber, es fühlt sich in seinem Körper nicht mehr so wohl, hat vielleicht auch permanent irgendwo Schmerzen, irgendwo zwickt und zwackt und zieht es die ganze Zeit. Und dann weiß es natürlich instinktiv als Fluchttier, wenn jetzt ein Säbelzahntiger aus dem Gebüsch springen würde, wovon Pferde ja auch in unserer domestizierten Welt immer noch ausgehen, dann würde es nicht so schnell fliehen können wie die anderen gesunden Pferde. Und das macht denen oft Stress. Also Pferde, die früher top dastanden und vielleicht auch früher sehr ausgeglichen, ruhig waren, jetzt durch irgendeine Krankheit oder so in die Trageerschöpfung gerutscht sind und dann auf einmal gefühlt bei jedem Ausritt, bei jedem Spaziergang, hinter jedem Blatt ein Raubtier vermuten. Das kann da auch durchaus mit zusammenhängen. Auch extreme Panikreaktionen gehören dazu, größere Schreckhaftigkeit. Generell, wenn du irgendwie ein verändertes Verhalten bei deinem Pferd feststellst, was du dir jetzt nicht durch irgendwie einen Stallwechsel oder sonst was erklären kannst, das müssen wir natürlich auch immer abgrenzen. Das kann dann auch sein. Und halt eben auch, wenn du veränderte Bewegungen hast, das hatte ich vorhin einmal schon kurz erwähnt, also wenn die Pferde sehr hölzern laufen, wenn es sehr schleppend aussieht, einfach irgendwie nicht mehr nach einem gesunden Lauftier, was sich mit Freude bewegt, dann sollten wir hier auch aufpassen, denn grundsätzlich, wie gesagt, das Pferd ist ein Bewegungstier und normalerweise sollte diese Bewegung dann auch leichtfüßig aussehen. Klar, da müssen wir auch mal rasseabhängig gucken. Ein großer Trakehner bewegt sich natürlich nochmal anders als ein Shetland-Pony, als ein Kaltblut, als ein Araber. Aber so rassetypisch sollte natürlich dann auch die Bewegung gut und harmonisch aussehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Ein gutes Wort, wenn es nicht mehr harmonisch aussieht, dein Pferd, egal ob jetzt im Stand und du beurteilst nur das Exterieur oder halt eben die Bewegung, dann stimmt da irgendwas nicht. Ich habe ein bisschen schon gesagt, dass ja die Folgen von Trageerschöpfung auch Stress sind. Wir haben aber auch noch weitere Folgen. Und zwar können sich Muskeln und fasziale Strukturen tatsächlich umbauen. Also ein Muskel kann tatsächlich, wenn er sehr viel Haltearbeit übernehmen muss, als Kompensation. Kannst du dir so vorstellen, ne? Wenn der Rumpftrageapparat nicht mehr funktioniert. Als erstes haben wir dann oft im Lendenbereich, dass die Rückenlendenbinde sehr viel Haltearbeit übernimmt, dass die quasi von hinten versucht, den Rumpf so ein bisschen nach oben zu stabilisieren. Deswegen haben wir dann oft bei vielen Pferden auch diese Höcker, sage ich mal, da im Lendenbereich, diese Höcker und Dellen. Und das kann durchaus sein, dass die muskulären Anteile dieser Strukturen, dass die dann sich über die Zeit, weil sie permanent Haltearbeit leisten, auch in eher sehnenartiges Gewebe umwandeln. Denn der Körper ist ja nicht blöd, wenn er merkt, ich habe hier zwar eigentlich einen Muskel, aber der muss eigentlich jetzt nur noch Haltearbeit übernehmen wie eine Sehne. Dann sagt der Körper auch, ja, dann baue ich den jetzt halt zur Sehne um, ne? Das ist dann ja sinnvoller für mich. Was natürlich ja so aber eigentlich nicht vorgesehen war im Körper mal ursprünglich. Oft werden auch die Vorderhufe sehr flach und, ich sag mal, platt. Auch hier müssen wir wieder gucken. Es gibt Rassen, bei denen ist das einfach von Haus aus schon so. Arthrosen können aber auch die Folgen sein, ne? Wenn wir einfach Gelenke haben, die nicht mehr viel bewegt werden. Das Schultergelenk, das hatte ich vorhin noch gar nicht gesagt, das wird dann meistens auch nicht mehr stark geöffnet in seinem gesamten Bewegungsspielraum. Wohingegen das Fesselgelenk halt meistens viel zu viel Bewegung hat. Das sind also auch so zwei Gelenke, wo dann sehr schnell gerne mal Arthrosen entstehen. Verschiedenste Sehnenproblematiken, ne, mit dem Fesselträger, das hatte ich vorhin schon gesagt. Wenn das Pferd immer stark durchfesselt, weil der obere Stoßdämpfer nicht mehr funktioniert, können wir da natürlich was haben. Und natürlich wirkt sich auch eine Trageerschöpfung auf das weitere Organsystem aus, vor allem die Lunge. Es gibt tatsächlich auch einen Zusammenhang zwischen einer Trageerschöpfung und, ja, ich sag mal, equinem Asthma, dass das tatsächlich auch mehr oder weniger ein bisschen davon ausgelöst werden kann. Nicht alle Pferde mit equinem Asthma haben das wegen ihrer Trageerschöpfung, das will ich damit auf keinen Fall sagen, aber können wir uns natürlich auch vorstellen, wenn der Rumpf absackt, die Luftröhre wird, sage ich mal, ein bisschen geknickt, das Pferd bekommt vielleicht schlechter Luft. Dadurch, dass der Rumpf absackt, festgeklebt ist zwischen den Schulterblättern, kann sich die Lunge auch vielleicht nicht mehr so sehr weiten und aufblasen, wie sie das müsste. Das heißt, das Pferd atmet immer flacher, als es es eigentlich tun würde, ne? Und so kann es halt eben auch dann irgendwann über die Zeit zu Problemen mit der Lunge führen. Wir haben oft auch einen erhöhten Muskelstress durch die Überbelastung und wir können auch tatsächlich Probleme in der Wirbelsäule und in den Nervenbahnen, die Nerven treten ja aus der Wirbelsäule, aus dem Rückenmark aus, bekommen, wenn da halt zum Beispiel wie bei Kissing Spines irgendwann Kompressionen auftreten. Und übrigens, wenn dir mein Podcast gut gefällt und du jetzt hier auch gerade schon viel gelernt hast, dann freue ich mich sehr, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts, also überall, wo man Podcasts mittlerweile bewerten kann, wenn du dem Podcast dann auch eine Bewertung schenken würdest. Das hilft mir nämlich auch, dass der Podcast noch von mehr Leuten gefunden werden kann. Genau, wenn wir jetzt uns fragen, okay, jetzt weiß ich schon, wie eine Trageerschöpfung aussieht. Wie kann ich denn auch vor allem in der Bewegung erkennen, ob mein Pferd ja davon vielleicht betroffen ist oder nicht? Und da müssen wir einmal ganz kurz über die dorsale und ventrale Linie sprechen. Das sind myofasziale Linien oder Ketten. Also myofaszial bedeutet halt eben Muskeln und Faszienstrukturen gehören da beiderseits mit zu. Und die fangen beide beim Kiefergelenk an, die dorsale Linie, die läuft dann oben anhand der Wirbelsäule entlang und dann hinten am Hinterbein nach unten. Da geht es dann halt eher in fasziale Strukturen, Sehnenstrukturen über. Und die ventrale Linie, die läuft unten entlang, die fängt auch am Kiefergelenk an. Deswegen hatte ich das ja vorhin noch mit den Zahnproblemen gesagt, dass die auch dafür entscheidend sein können. Und dann geht die ventrale Linie quasi übers Brustbein, über die Bauchmuskulatur, übers Knie, dann quasi vorne am Hinterbein des Pferdes entlang bis zum Huf. Da treffen sie sich dann in Anführungszeichen wieder. Und wenn wir diese schöne Beschreibung haben, das Pferd soll über den Rücken laufen, dann meinen wir damit in der Regel, dass die ventrale Linie sich quasi anspannt, das Pferd also die Bauchmuskeln, die Brustmuskeln aktiviert und darüber natürlich auch den Rumpf nach oben stabilisieren kann. Und die dorsale Linie, also die Oberhalsmuskulatur, die Rückenmuskulatur, dass die halt eben frei arbeiten kann, sich frei bewegen kann und ja eben nicht irgendwie verkrampft, verspannt ist. Also wenn du dir das so vorstellst, dass das Pferd quasi einen Bogen nach oben macht, von der Nase bis zur Hinterhand gesehen. In schlechter oder ungesunder Bewegung sieht dann dieser Bogen genau andersrum aus. Also von der Kruppe bis zu den Ohren, sag ich mal, haben wir einen Bogen, der sich wie ein U nach unten durchbiegt. Das Pferd reißt also den Kopf hoch. Da sehen wir meistens auch einen sehr angespannten Unterhals. Der Rücken sieht weggedrückt aus. Die Rückenmuskulatur, auf der wir beim Reiten sitzen, die ist ja keine Tragemuskulatur, sondern Bewegungsmuskulatur. Die ist dann aber auch oft richtig verspannt und fest. Ist zum Beispiel dann auch mit so einem Grund, warum man solche Pferde dann auch nur sehr, sehr schlecht aussitzen kann im Trab. Und man hat dann halt auch tatsächlich sehr wenig Vorgriff der Beine und die Pferde sehen halt ja wirklich aus, als wenn sie sich nur sehr mühselig vorwärts bewegen. Genau, das ist einmal wichtig zu wissen. Da gibt es natürlich noch viele weitere Ketten, zum Beispiel auch die Protraktions- und die Retraktionskette im Vorderbein. Wenn ich das jetzt hier alles noch mit reinnehme, dann sprengt es aber den Rahmen, was du dir aber auch für die Bewegung deines Pferdes mitnehmen kannst im Trab. Wenn du die Phase erwischst, wo beide Vorderbeine quasi so ein Dreieck ergeben und die beiden Hinterbeine, da kannst du zum Beispiel dein Pferd einfach mal filmen und dann genau in dem richtigen Moment auf Stopp drücken und einen Screenshot machen oder du machst einfach ein Foto in der richtigen Bewegung, dann solltest du immer also wenn du die Dreiecke dann quasi nachmalst mit Strichen, dann sollte das Dreieck der Vorderbeine und der Hinterbeine jeweils gleich groß sein. Das ist vielleicht noch so ein kleiner Tipp für die Praxis, wie du das erkennen kannst. Wenn das Dreieck der Vorderbeine größer ist, dann haben wir ein Pferd, was auf der Vorhand läuft, wie man so schön sagt. Und die Pferde laufen auf der Vorhand, auch wenn sie trageerschöpft sind. Da muss man natürlich auch ein bisschen differenzieren. Ein Jungpferd unterm Reiter läuft auch noch auf der Vorhand, da ist das völlig normal. Also jetzt bitte nicht bei jedem 3- oder 4-Jährigen oder 5-Jährigen, je nachdem wann das Pferd halt angeritten wird, der vielleicht die ersten paar Runden mit dem Reiter oben drauf trabt, diese Dreiecke einzeichnen und dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das gehört dann ja zum Prozess der Pferdeausbildung dazu. Aber wenn du jetzt ein Pferd hast, was, weiß ich nicht, schon 15 Jahre alt ist, schon 10 Jahre unterm Sattel und das läuft immer noch so oder wieder so, dann sollten wir hier natürlich aufpassen. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, wie bekomme ich denn eine Trageerschöpfung wieder weg? Und ich würde dir jetzt sehr, sehr, sehr gerne sagen, mach einfach die Übungen von XY aus diesem und jenem Konzept dreimal täglich oder dreimal die Woche oder whatever und dann bist du nach einem halben Jahr raus. Aber wie du vielleicht schon gemerkt hast, das ist ein kompliziertes, komplexes Thema, teilweise auch multifaktoriell. Also bei den Ursachen haben wir ja meistens nicht nur eine, dass das Pferd zum Beispiel Bewegungsmangel hat, sondern durch Bewegungsmangel, wenn es zum Beispiel in der falschen Haltung steht, hat es ja in der Regel auch noch Stress und Frust und Langeweile, kriegt über den Stress vielleicht noch Magengeschwüre, kaut dann komisch, dann kriegt es noch Zahnprobleme, dann weiß ich nicht, hattest du dich vielleicht verletzt, hast eine Trainingspause machen müssen, wenn du wieder in den Sattel steigst, hast du dir Sitzfehler angeeignet, durch die Magengeschwüre tut es dem Pferd aber auch beim Satteln sogar schon weh und na, also das ist oft so ein Rattenschwanz, von daher ist es halt schwierig da zu sagen, mach genau dies, mach genau das und dann bist du da schnell raus. Das Wichtigste ist halt vor allem, dass du die Ursachen rausfindest und versuchst, soweit es geht, die abzustellen. Wie gesagt, wenn dein Pferd in einer Haltung steht, wo es einfach viel zu wenig sich bewegt, dann wäre vielleicht mal es sinnvoll, über einen Stallwechsel nachzudenken. Wenn dein Pferd sich einfach nicht hinlegt, auch hier Einstreuwechseln, im schlimmsten Fall auch Stallwechsel und so weiter und so fort. Wie gesagt, einfach nochmal bei den Ursachen schauen, was könnte auf dein Pferd zutreffen, wenn du jetzt eine Trageerschöpfung vermutest. Und das ist halt immer das Wichtigste, weil sonst therapieren wir quasi immer nur Symptome und es ist genau wie bei Menschenkrankheiten, wenn ich die Ursache nicht bekämpfe, dann bringt diese ganze Symptomkaschiererei, sage ich mal, halt auch nicht viel. Wenn du dann jetzt aber was Sinnvolles für dein Pferd tun möchtest, dann können wir erstmal quasi so ein bisschen eine Mischung aus Therapie und Training machen. Und zwar ist es wichtig, dass wir gucken, die Oberlinie, die dann meistens eben verspannt ist, ne? Ich hatte ja gerade über dieses, ich sag mal, U gesprochen. Und dann ist klar, dass die Oberlinie, die sich wie so ein U darstellt, natürlich auch sehr, sehr verspannt ist. Da kannst du mit verschiedensten Massagetechniken deinem Pferd ein bisschen Linderung verschaffen. Also von sanftem Mähnenkamm schaukeln, ein bisschen durchkneten, sanftes Ausstreichen des Rückens der Kruppe. Da musst du einfach mal ein bisschen gucken, was dein Pferd mag. Bitte, wenn dein Pferd irgendwelche Abwehrreaktionen zeigt, Druck sehr viel reduzieren oder sogar ganz aufhören. Da musst du halt immer mit deinem Pferd arbeiten. Gegens Pferd geht es absolut nicht. Manche Pferde finden es tatsächlich schon zu doll, wenn man die Hand einfach nur in so ganz sanften Kreisen auflegt. Dann kann man wirklich erstmal einfach nur ganz sanft ausstreichen. Also achte da bitte immer auf dein Pferd, was es dir sagt. Und dann ist es wichtig, dass wir die Unterlinie kräftigen, dass die halt eben auch von unten, sage ich mal, tragen kann. Und die Rumpfträger aktivieren. Da hatte ich ja vorhin zum Beispiel auch schon über den Musculus serratus gesprochen. Den kann man mit entsprechender Arbeit auch super auftrainieren. Was hier noch ganz wichtig ist, dass wir ein bisschen gucken, haben wir ein sogenanntes Steiftier oder ein Weichtier, also umgangssprachlich. Hat dein Pferd also eher ein festes oder eher ein weiches Bindegewebe? Und ist dein Pferd eher hypermobil oder hypomobil? Hypomobil bedeutet genau das Gegenteil von hyper, also zu wenig. Also ist dein Pferd quasi wie so eine Schlange und kann sich in alle Richtungen verbiegen, oder ist dein Pferd eher wie so ein steifes Brett und kann sich gar nicht biegen? Weil je nachdem, was du für einen Pferdetyp hast, sind natürlich auch die Trainingstipps, sage ich mal, ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt mal ein gutes, klares Beispiel, ein englischer Vollblüter ist aufs Rennen gezüchtet. In der Regel haben die einen hohen Muskeltonus, weil sie das einfach fürs schnelle Rennen brauchen. Natürlich kann es auch da wieder individuelle Abweichungen geben, aber ich sage jetzt mal so, der 0815 Vollblüter, der hat halt eher einen höheren Muskeltonus als jetzt zum Beispiel der 0815 Tinker. Weil ein Tinker ist ursprünglich dafür gezüchtet worden, die Planwagen in Irland durch die Gegend zu ziehen. Diese Wagen waren schwer beladen. In der Regel haben sie die also im Schritt oder vielleicht noch in einem ganz langsamen, lockeren, gemütlichen Trab gezogen. Diese Pferde sind also auf zwei völlig verschiedene Ziele gezüchtet worden und daher unterscheiden sie sich da natürlich auch für. Für den Tinker war das für den Schritt nicht wichtig, dass der einen mega krassen Muskeltonus hat. Der muss einfach da nur kräftig und ausdauernd sein. Und je nachdem, wie gesagt, was du jetzt für ein Pferd hast, ob du eher so Typ Tinker oder Typ Vollblut hast, können zum Beispiel auch Tipps, die man so im Internet liest oder die ich dir jetzt hier vielleicht auch gebe, gut helfen oder sogar kontraproduktiv sein. Oft wird zum Beispiel empfohlen, die Pferde gemütlich an der Longe joggen zu lassen im Trab, damit sich die Verspannungen lockern können. Das ist, wenn ich ein englisches Vollblut mit einem hohen Muskeltonus habe, sicherlich auch eine gute Idee. Bei einem Pferd, was aber sehr weiches Bindegewebe hat, kann das natürlich dazu führen, wenn ich den dann so ganz ohne Körperspannung einfach nur so ein bisschen joggen lasse, dass der immer krasser nach unten durchfedert und ich dem Rumpfträger damit gar keinen Gefallen tue, weil da wird sich dann gar nichts lockern, sondern eher sogar noch fester werden. Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich jetzt hier ohne Bilder. Und von daher, schau da wirklich, was hast du für ein Pferd? Ist es eher weich? Dann solltest du eher schnell in die kräftigenden Übungen gehen. Hast du ein sehr festes Pferd, dann kannst du natürlich noch viel mehr lösend arbeiten. Also auch sowas wie Schenkelweichen, Übertreten, das sind alles lösende Übungen. Abkauübungen kann man super machen. Genau, Vor- und Hinterhandwendungen, all sowas gehört da auch mit dazu. Und bei der kräftigenden Arbeit, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Podestarbeit, Wippe nutze ich zum Beispiel auch gerne. Korrektes Longieren am Kappzaum, alles Mögliche. Eben dann aber auch in einer gewissen Körperspannung. Und da ist halt immer die oberste Priorität. Das Pferd muss lernen, sich wieder über seine Rumpfträger nach oben zu stabilisieren. Weil, kannst dir auch so vorstellen, wenn dein Pferd jetzt seit 3, 4, 5 Jahren so gelaufen ist, dann ist das natürlich auch sein Bewegungsmuster, was es sich angewöhnt hat über die Zeit, und dann muss es tatsächlich Laufen nochmal umlernen quasi. Das ist so, wie wenn ich als Mensch eine Fehlstellung habe, diese Fehlstellung dann vielleicht korrigiert wird durch, weiß nicht, irgendwelche Hilfsmittel oder vielleicht auch einfach nur durch gutes Training, dann muss ich aber auch mir angewöhnen, diese im Alltag auch wieder umzusetzen. Ganz einfaches Beispiel ist hierfür diese nach vorne gebeugte Haltung am Computer. Wenn du einen Bürojob hast, dann wirst du sicherlich wissen, wovon ich rede. Die meisten Menschen sitzen ja an ihrem Bürotisch, Bürostuhl nicht so, wie es, ich sag mal, im Lehrbuch steht, sondern eher so ein bisschen zusammengekrümmt, so ein bisschen hingelümmelt. Ich übrigens hier gerade auch, während ich den Podcast aufnehme, wird mir gerade bewusst. Und dadurch, dass wir das halt täglich sehr lange machen, ist das halt auch, ja, einfach unser Muster, da braucht unser Gehirn nicht mehr groß drüber nachdenken. Und wenn ich mich jetzt aber schön gerade hinsetzen möchte, ich mache das mal eben, und mich jetzt wirklich hier gerade vor mein Mikro setze, ich merke schon, ich bin direkt ein Stückchen höher, das fühlt sich erstmal ungewohnt an. Und es kann sein, dass ich schneller wieder in mein altes Muster zurückverfalle, weil ich das gewohnt bin. So kannst du dir das bei deinem Pferd auch vorstellen. Also es ist leider nicht so, dass man dann eine Übung ein, zweimal macht und dann kann das Pferd das wieder, sondern das ist halt auch ein Trainingsprozess. Da gibt es auch mittlerweile verschiedene Konzepte am Markt. Ich möchte hier jetzt gar nicht irgendwie eins empfehlen und andere irgendwie schlecht reden oder sonst was. Viele davon haben auch eben ihre Berechtigung. Wie gesagt, übers Longieren, je nachdem wie stark die Trageerschöpfung ist, kann man auch schon wieder übers Reiten nachdenken und dem Pferd von oben helfen. Da würde ich halt immer so ein bisschen schauen. Du kannst mir auch gerne, wenn du dir bei deinem Pferd unsicher bist, auch eine Nachricht schreiben. Ich verlinke dir das in den Shownotes, wie du mich erreichen kannst. Und apropos Reiten, je nachdem, wie schwer die Trageerschöpfung bei deinem Pferd ist, solltest du auch wirklich bitte, bitte, bitte versuchen, erstmal aufs Reiten zu verzichten. Nein, du solltest es nicht versuchen, du solltest es wirklich auch tun, denn ich habe mal einen sehr schlauen Satz gehört, ich weiß gerade leider nicht mehr von wem, aber der ging ungefähr so, du kannst den Stuhl, auf dem du sitzt, nicht anheben. Heißt also, ein Pferd, was ein bisschen verlernt hat, wirklich über seine Rumpfträger den Rücken und damit den Brustkorb nach oben zu stabilisieren, dem machst du das noch schwerer, wenn du von oben drauf sitzt. Also für mich ist immer wichtig, dass wir erst am Boden anfangen und dann ins Reiten übergehen. Und je nachdem, wie gesagt, wie schwer die Trageerschöpfung ist, also wie viele Symptome du bei deinem Pferd erkennst, desto länger solltest du mit dem Reiten warten, beziehungsweise halt eben, wenn du merkst, okay, es werden immer weniger Symptome, mein Pferd steht immer besser da. Auch hier ist es total unterschiedlich von Pferd zu Pferd, ab wann man wieder reiten kann. Beim einen Pferd brauchst du vielleicht nur 2 Wochen, beim anderen Pferd brauchst du 2 Monate, beim nächsten Pferd brauchst du vielleicht 1-2 Jahre, bis du dich wieder draufsetzen kannst. Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie lebt das Pferd, also in welcher Haltung steht es, wie viel bewegt es sich ansonsten noch, wie alt ist es, hat es Vorerkrankungen, dies, das. Also da kann ich dir auch hier keine wirkliche Anleitung oder so geben. Ich weiß, das wünscht man sich immer bei solchen Sachen, aber ja, ich hoffe, du verstehst halt eben auch, dass das halt sehr, sehr individuell ist. Du kannst natürlich auch schauen, ob du deine Osteopathin oder Physiotherapeutin oder Chiropraktikerin da nochmal drauf schauen lässt. Gerade wenn die sich mit dem Thema auskennt, wird die ja sicherlich auch für dein Pferd gute Übungen dir anleiten können. Und du sollst halt auch natürlich den Sattel nochmal kontrollieren lassen, vor allem wenn es dann ans Reiten geht. Vielleicht hast du auch einen guten Trainer, eine gute Trainerin an der Hand, die dir da eine genaue Ganganalyse und so weiter und so fort machen kann. Und wie gesagt, durch gezielte Gymnastik passend zu deinem Pferd kannst du da dann halt auch langsam anfangen, das Pferd wieder aufzubauen. Und was natürlich auch noch ganz wichtig ist, das sage ich natürlich auch aus meinem Fachbereich heraus, eine Sitzschulung ist auch auf jeden Fall Gold wert, denn wie gesagt, mit Sitzfehlern können wir halt auch alles, was wir von unten aufgebaut haben, leider auch relativ schnell wieder kaputt machen, weil wie gesagt, von deinem Sitz her, wenn die Einwirkung da nicht stimmt, dann machst du es deinem Pferd von oben quasi schwieriger, als es ist. Warum ein guter Sitz so wichtig ist, kannst du dir zum Beispiel in Folge 14 nochmal anhören. Besser sitzen, besser reiten, habe ich sie genannt. Genau. Das heißt, da ist es halt eben ganz wichtig, dass du wirklich schaust, was waren die Ursachen. Wie gesagt, gerne Sitzschulung. Wenn dein Pferd aktuell nicht reitbar ist, kann man das ja auch bei manchen Trainern ja auch auf Schulpferden mal machen. Und Prävention ist natürlich auch wichtig. Also je mehr dein Pferd bewegt und trainiert wird oder halt auch generell freie Bewegung in seiner Haltung hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du in diese Problematik reinrutschst. Pausen und Regenerationsphasen sind aber natürlich genauso wichtig. Also jetzt bitte nicht falsch verstehen und dein Pferd irgendwie 7 Tage die Woche durch irgendwelche krassen Trainingseinheiten scheuchen. Überlastung, Übertraining kann natürlich auch dazu führen, dass das Pferd irgendwann kaputt geht, sage ich mal. Und wichtig ist auch, mach lieber kurz und korrekte Einheiten, gerade am Anfang, wenn das Pferd sich wirklich nochmal neu umlernen muss. Da bist du meistens besser mit bedient, als wenn du dann, ja, ich sag mal, stundenlang irgendwas ausprobierst, was du mal irgendwo gelesen hast, was alles nicht so richtig funktioniert. Genau. Also ich fasse noch einmal kurz zusammen. Trageerschöpfung hat mehrere Synonyme. Sie ist aktuell, aber es hat sie auch schon immer gegeben. Also ist jetzt auch keine Modeerscheinung. Es gibt auch Zeichnungen, Fotos, auch von früheren Pferden, wo man das auch durchaus schon sehen kann. Also es ist jetzt nichts irgendwie, was neu dazugekommen wäre. Sie entsteht auch nicht über Nacht. Meistens ist sie multifaktoriell. Das heißt, wir haben oft mehr als nur eine Ursache. Wir haben viele verschiedene Symptome. Je mehr das Pferd zeigt, desto stärker ist die Trageerschöpfung meistens auch. Und du kannst halt eben dann auch mit verschiedenen Übungen, je nachdem, was du halt für einen Pferdetypen vor dir hast, tatsächlich sehr gut dagegen vorgehen. Hol dir da gerne Unterstützung von einem guten Trainer, einer guten Trainerin. Wie gesagt, du kannst dich auch sehr gerne bei mir erstmal melden. Und genau, ich hoffe, du konntest heute zu diesem Thema viel mitnehmen, auch wenn es ja ein bisschen schwierig ist, das ohne Bilder hier darzustellen. Ich hoffe, man konnte trotzdem, so gut es geht, alles verstehen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn irgendwas unklar war, schreib mir gerne hier einen Kommentar oder schick mir eine Nachricht. Da freue ich mich sehr drüber. Und ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß mit deinem Pferd und hoffentlich hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bye bye. Vielen Dank, dass du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, hinterlasse mir gern eine positive Bewertung oder teile die Folge zum Beispiel in deiner Stallgemeinschaft. Für Feedback oder Themenwünsche schreibe mir einen Kommentar oder sende mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findest du mich unter Huf und Herz im Takt. Schau für alle Links auch einfach in die Shownotes. Folge dem Huf und Herz im Takt Podcast und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine weitere Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal!